Heute ist Palmsonntag und damit gehen wir in die Karwoche. Der Sonntag vor Ostern heißt ja Palmsonntag, weil er an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Und Palmsonntag, weil als Jesus nach Jerusalem einzog, haben ihn die Menschen mit Palmzweigen begrüßt und auf den Weg gelegt. Die Palmzweige waren damals ein Zeichen der Ehre, des Sieges und der Freude und so empfingen die Menschen damals Jesus als ihren König. Die Karwoche beginnt also zunächst mit Jubel. 5 Tage später riefen die Menschen, kreuzige ihn. Und dann hängt Jesus am Kreuz. Und die Karwoche endet schließlich mit dem Grab. Aber dann kommt Ostern, der erste Tag der neuen Woche. Und damit bricht eine völlig neue Zeit an. Und diese neue Zeit deutete Jesus schon in dieser Geschichte an, um die es heute gehen soll. Es ist eine merkwürdige Begebenheit in der Karwoche, also in dieser Passionswoche. Es ist die Geschichte, wir können es vielleicht schon ahnen, in der eine Frau beim Abendessen hereinplatzt und teures Öl über Jesus auf dem Kopf ausgießt. Bei dieser Geschichte habe ich mich gefragt, wozu wurde das eigentlich aufgeschrieben? Warum ist das wichtig? Warum sollen wir diese Geschichte kennen? Und das Interessante ist, Jesus nennt sogar einen Grund dafür. Ich lese diese Begebenheit nach dem Markus-Evangelium. Kapitel 14. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? Dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an das erinnern, von dem reden, was sie getan hat. Genau das tun wir heute, so wie es Jesus vorausgesagt hat. Ist schon krass. Jesus nennt hier den Grund, weshalb die Geschichte überliefert werden sollte, nämlich, dass wir immer wieder darüber reden. Das ist übrigens die einzige Geschichte, das einzige Ereignis, bei dem Jesus davon spricht, das soll überall in der Welt weitererzählt werden, wenn man mein Evangelium verkündigt. Das heißt, Jesus hat selbst dafür gesorgt, dass diese Begebenheit auf jeden Fall aufgeschrieben und weitergetragen werden soll. Und dass Missionare überall auf der Welt diese Geschichte erzählen sollen. Aber warum gerade diese Geschichte? Warum war das Jesus so wichtig, dass diese merkwürdige Geschichte einer Frau, die kostbares Öl über Jesus ausgießt, dass das auf jeden Fall überliefert werden soll? Paulus hat einmal formuliert, wozu die Texte der Bibel aufgeschrieben wurden. Und er sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Und dann nennt er die Kriterien. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Überführt uns von Sünde. Bringt uns auf den richtigen Weg. Und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das heißt, lehrt uns diese merkwürdige Geschichte, die Wahrheit zu erkennen? Überführt sie uns von Sünde? Bringt sie uns auf den richtigen Weg? Erzieht sie uns zu einem Leben, was Gott gefällt? Dient diese Geschichte einem dieser Zwecke? Also, was ist der Nutzen dieser Geschichte? Und als ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich gedacht, eigentlich kommt es in dieser Geschichte auch um Nutzen. Es geht um Nutzen in dieser Geschichte, denn ausgerechnet hier in dieser Geschichte wird das Verhalten der Frau als absolut nutzlos beschrieben. Und Jesus entgegnet dagegen, was sie getan hat, ist überhaupt nicht nutzlos, sondern es ist etwas sehr Großes, was sie getan hat. Jesus hat etwas sehr Großes aus dem scheinbar Nutzlosen gemacht. Was ist also die Botschaft und der Zweck dieser merkwürdigen Geschichte? Zunächst möchte ich mit euch auf den Rahmen dieser Geschichte schauen. Sie steht am Anfang der Passionsgeschichte, der Leidensgeschichte von Jesus. Voraus geht die Überlegung der hohen Priester und Schriftgelehrten, Jesus zu töten. Und nach der Geschichte bietet Judas an, Jesus ihn auszuliefern. Dazwischen diese friedliche, ja schon geistlich intime Situation. Vorausgeht, es waren noch 2 Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt's Aufruhr im Volk. Das war davor. Und danach dann? Danach ging Judas Iskariot, einer der 12, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Das ist der Rahmen dieser Geschichte. Die Geschichte ist eingerahmt von fanatischem Hass und kaltblütigem Verrat. Die hohen Priester und Schriftgelehrten suchen fanatisch, wie sie Jesus noch vor dem Fest umbringen konnten. Und im Griechischen steht hier suchen, sie suchten. Und dieses Suchen bedeutet ein Verbissen, ein Ziel verfolgen. Sie konnten an gar nichts anderes mehr denken, nur wie können wir diesen Jesus beseitigen? Wie können wir ihn in eine Falle locken, um ihn dann zu töten? Und mit was für einer Erleichterung mussten sie dann Judas aufgenommen haben, als er zu ihnen kam und sagt, ich habe eine Idee, ich kann ihn euch überliefern. In ihrer überschwänglichen Freude waren sie bereit, Judas dafür Geld zu geben. Sehr interessanter Vergleich der Summen. Die Freude über diese Gelegenheit, Jesus zu bekommen, war ihm 30 Denare wert. Die Liebe der Frau zu Jesus war ihr 300 Denare wert. Das Zehnfache. Das ist der Rahmen der Geschichte. Fanatischer Hass der Feinde und die Entschlossenheit, Jesus zu töten und kaltblütiger Verrat eines engen Freundes. Und diese Rahmenerzählung, dieser dunkle Rahmen, lässt das Geschehen noch viel heller aufstrahlen. Die Geschichte spielt in Bethanien, einem kleinen Dorf unweit von Jerusalem. Jesus hielt sich gerne und öfter in Bethanien auf, gerade in der Woche vor seinem Tod. Dort hatte er Freunde und es war ihm wohl ein Anliegen, im Blick auf das, was vor ihm lag, nochmal mit Freunden zu essen, bei Freunden zur Ruhe zu kommen und aufzutanken für das, was kommen würde. In Bethanien hatte Jesus 3 besonders enge Freunde, 3 Geschwister, Maria, Martha und Lazarus. Und einige Wochen vorher spielte sich in Bethanien eine dramatische Szene ab, nämlich als Lazarus gestorben ist. Die Schwestern waren verzweifelt, weil Jesus nicht kam. Sie hatten extra nach ihm gerufen. Er kam nicht, um den todkranken Bruder zu heilen. Er starb. Und dann kam Jesus zu spät und weckte Lazarus von den Toten auf. Wir können uns kaum vorstellen, was die beiden Schwestern und Lazarus für Jesus empfunden haben. Lange Zeit vorher tauchte Jesus einmal überraschend bei diesen 3 Geschwistern auf, in Bethanien zusammen mit seinen Jüngern. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Martha fängt sofort an, in der Küche zu schaffen und legt sich als Hausfrau ins Zeug, um die unerwarteten Gäste schnell und gut zu bewirten. Und Maria dagegen saß bei Jesus, hörte ihm zu. Kochen und Essen richten war für sie nicht dran. Der Moment war viel zu wertvoll. Jetzt galt es, mit Jesus Zeit zu verbringen, auf ihn zu hören. Und Martha, völlig aufgebracht, kommt zu Jesus und sagt, hier, sorg mal dafür, dass dir Maria auch hilft in der Küche. Und Jesus sagt zu ihr, liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Und Maria hat erkannt, was wirklich wichtig ist. Und das werde ich ihr nicht wegnehmen. Sie soll da bleiben. Maria hatte also eine ganz besonders innige Beziehung zu Jesus. Sie suchte seine Nähe. Jesus zuhören war für sie wichtiger als alles andere. Im Johannesevangelium, wo auch diese Geschichte von dieser Salbung steht, da erfahren wir den Namen dieser Frau, die das Öl über Jesus ausgegossen hatte. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, es war diese Maria. Maria, die damals bei Jesus saß und interessiert zugehört hat, was Jesus gelehrt hat. Maria, die Jesus verzweifelt an den Füßen fasste und sich vor ihm niederwarf als er zu Lazarus' Grab kam und sagte, wenn du früher gekommen wärst, würde er jetzt noch leben. Und Jesus sagt zu ihr, Maria, habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann sah sie die Herrlichkeit Gottes, als Lazarus mit seinen Tüchern umwickelt aus dem Grab herauskam. Diese tiefe Verbindung von Maria zu Jesus lässt erahnen, was an diesem Abend in dieser Frau vorgegangen sein muss, als sie ihr Alabasterfläschchen nahm und zum Haus von Simon ging. Und dort lagen ihr Bruder Lazarus, die Jünger und vielleicht noch andere Freunde zusammen bei einem Festessen. In ihrem Haus hatte sie vermutlich schon lange dieses kostbare Gefäß aus Alabaster aufbewahrt. Das ist so ein Alabastergefäß aus dem 1. Jahrhundert vor Christus und vermutlich sah das ähnlich aus, was Maria zu Hause bei sich hatte. Ein römisches Alabastron. Alabaster ist so eine Art gipsähnlicher Stoff, der zu solchen Fläschchen geformt wird und dann gießt man hochwertige Öle da rein und es wird so verschlossen, dass man es nur durch Aufbrechen wieder aufbekommt. Marias Alabasterfläschchen in diesem Fläschchen war kostbares Nardenöl, das heißt, es war reines Nardenöl, also nicht vermischt mit irgendeinem anderen Öl, echtes heißt es da, nicht vermischt. Narde ist eine duftende, aromatische Pflanze, die wächst nur im Himalaya, in den Bergen des Himalaya, in Höhen zwischen 3.500 bis 5.000 Meter, also ganz weit oben. Und deswegen ist es so teuer. Und mit diesem Öl, was dann aus Indien kommt, das wurde schon zu Zeiten Salomos gehandelt. Und dieses Öl war so teuer, dass man es auf keinen Fall für den alltäglichen Gebrauch verwendet hat. Marias Öl hatte den Wert von 300 Denaren. Und das ist der Wert eines durchschnittlichen Jahreseinkommens. Es gibt ja dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg und da kriegt jeder für einen Tag einen Denar. Also ein Denar ist ein Tageslohn. In Deutschland beträgt das durchschnittliche Jahresnettoeinkommen 32.000 Euro. Maria hielt also Öl im Wert von 32.000 Euro in der Hand, als sie zu dem Haus des Simon ging. 32.000 Euro, da kann man ein Auto dafür kaufen, schönen Neuwagen. Wie kam sie zu diesem wertvollen Besitz? Man kann es nur vermuten. Ausleger vermuten, dass sie das als Wertanlage für ihr Alter angelegt hatte. Denn so ein kleines Ölfläschchen ist leichter aufzubewahren als ein Sack mit 300 Denaren. Die nahm also dieses Alabasterfläschchen nicht aus dem Kosmetikschrank im Bad und hat gedacht, jetzt gehe ich mal zu Jesus, sondern das war irgendwo sicher versteckt in ihrem Haus. Das war ihre Lebensversicherung. Das war ihre Altersvorsorge. 32.000 Euro. Was geht jemand durch den Kopf, der bereit ist, extrem teures Öl für 32.000 Euro einfach so über Jesus auszugießen? Oder übertragen wir es auf heute. Was geht jemand durch den Kopf, der spontan sagt, da ist ein cooles Projekt für die Mission, da gebe ich meine Altersvorsorge hin, meine Lebensversicherung, kündige ich und spende es in dieses Projekt. 32.000 Euro. Entschlossen ging sie mit diesem Fläschchen zum Haus von Simon, genannt dem Aussätzigen. Vielleicht hat ihn Jesus vom Aussatz geheilt, weshalb er so genannt wurde. Und vielleicht aus Dankbarkeit lud dieser Simon dann Jesus, Lazarus, die Jünger und andere Freunde zu einem festlichen Essen ein. Frauen hatten bei solch einem Essen keinen Platz. Es gab die Tradition, dass in reichen Häusern die höchste Sklavin die Gäste mit Öl salbte. 3 Tropfen, mehr nicht, weil es eben so teuer war. Diese 3 Tropfen Öl auf das Haupt der Gäste war ein Zeichen äußerster Wertschätzung und Ehre für einen Gast. 3 Tropfen Öl auf das Haupt der Gäste. Ob Simon das veranlasst hat, wissen wir nicht. Während die Männer nun so gemütlich am Tisch lagen, sie lagen da, also wie man damals in jener Zeit eigentlich lag, bei den Römern, da platzt plötzlich Maria herein. Im Griechischen kommt das sehr schön zum Ausdruck. Die hat also nicht irgendwie sanft leise die Tür geöffnet und ist da reingeschlichen, sondern zack, war sie da, Tür auf und rein und läuft sofort auf Jesus zu, bricht das Fläschchen auf und goss das wertvolle Öl Jesus über den Kopf. Im Johannesevangelium wird die Menge erwähnt. ein Litra, das ist kein Liter, aber ein Litra, das sind 327 Gramm. Und ich habe das mal umgerechnet, in Flüssigkeit sind das 350 Milliliter Öl. Duschgel gibt es in 300 Milliliter Größen. Also das war etwas so viel. Jetzt stellt euch mal vor, ich komme zu euch und kipp so ein Fläschchen Duschgel euch über den Kopf. So war das ungefähr. Vom Gefühl und von der Menge. 350 Milliliter Duschgel, nicht Öl, nicht Duschgel, das ist billig. Nadel hat einen extrem starken Geruch. Sofort war der ganze Raum, das ganze Haus mit diesem Ölgeruch erfüllt. Und die Männer am Tisch waren entsetzt und fassungslos, während das Öl Jesus so langsam den Körper herunterlief. Und Jesus hat das anscheinend genossen. Markus schreibt, Vers 4, einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Die Männer gebrauchen hier ein sehr krasses Wort, verderben. Das ist noch mehr als verschwenden. 3 Tropfen Öl auf Jesus wäre normal gewesen. Ein Schuss Öl, das wäre Verschwendung gewesen. Aber hier wurden in Sekunden 32.000 Euro vernichtet. Einfach so, über Jesus auf den Kopf ausgegossen. Das teure Öl wurde in den Augen der Männer vernichtet. Oder man könnte auch sagen, verdorben. Das ist das gleiche Wort, was hier gebraucht wird im Griechischen. Vernichten, verderben. Interessant ist, dass dieses Wort verderben wenig später in Bezug auf Judas vorkommt im Neuen Testament. Nämlich in Johannes 17 betet Jesus im Garten Gethsemane und da vergleicht er Judas als den Sohn des Verderbens. Das gleiche Wort. Und interessant ist, dass im Johannesevangelium in dieser Geschichte Judas der Hauptsprecher, der Kritiker ist. Judas empörte sich, wie kann man so viel Öl verderben? Man hätte dafür für 300 Denare verkaufen können und das Geld den Armen geben können, sagt Judas, der Sohn des Verderbens. Jesus ging auf diese Heuchelei gar nicht ein. Er hat es aber durchschaut. Diese Armenhilfe war nur vorgeschoben, bei Judas auf jeden Fall. Hilfe und Spenden für Arme, das ist in der Bibel ein hoher Wert. Aber man kann auch mit kalten Herzen und sehr fromm und biblisch argumentieren. Das war absolut fromm, was Sie hier gesagt haben. Man kann mit kalten Herzen sehr fromm argumentieren. Das gibt's bis heute in allerlei Hinsicht, dass man kalt und fromm argumentiert, aber falsche Motive dahinter hat. Dann geht's nicht um Gottes Ehre, sondern um eigene Ehre und eigenen Vorteil. Maria ging es darum, Jesus zu ehren und ihm ihre Dankbarkeit und Liebe zu zeigen. Im Hohen Lied, im Alten Testament, gibt es eine interessante Aussage, die Aussage einer verliebten Frau in Kapitel 1, Vers 12. Das Hohe Lied ist ja ein Liebeslied, was da überliefert wird. Ganz merkwürdig, nach dem Psalm kommt so ein Liebeslied. Und da geht es am ersten Kapitel um den Dialog zweier Verliebter, die sich da gegenseitig so zusprechen, wie sie sich lieb haben. Und dann sagt sie, solange der König an seiner Tafel sitzt, gibt Nade ihren Duft. Solange der König an seiner Tafel sitzt, gibt Narde ihren Duft. Und genau das ist an jedem Abend geschehen. Der König saß an der Tafel und sie hat Narde über ihn ausgegossen. Damit drückte sie die Liebe zu ihrem König aus. Das ist ein Liebesbeweis. Maria zeigt Jesus ihre Liebe, indem sie ihn mit Narde übergossen hat. Sie hat ihr ganzes Vermögen über ihn ausgegossen. Alles, was sie hatte. Was ging dabei in den Herzen dieser Männer vor? Versetzen wir uns in die Lage der Männer. Sie hatten einen schönen Abend mit Jesus. Zeit zum Reden, Zeit mit Jesus zu verbringen, zuhören, schöne Gemeinschaft mit Jesus. Und sie wollen damit auch ihre Liebe und ihre Wertschätzung und ihre Ehre Jesus gegenüber auszudrücken. Essen damals war mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen war ein Zeichen von Wertschätzung, von Ehre und Würdigung. Und Simon ließ sich dieses Essen sicher was kosten. Vielleicht haben sie alle zusammengelegt, die Freunde, um Jesus einen schönen Abend zu bereiten. Es war ihnen wichtig, Jesus zu ehren. Und sie fühlten sich gut dabei. Und da kommt diese Frau herein und kippt ihr ganzes Vermögen über Jesus aus. Das war meine Ehrerbietung. Da war ihr Ehrerbietung nichts dagegen. Sowas hat noch keiner gemacht. Nicht mal Könige wurden mit so viel Öl geehrt. Merkt ihr, was hier passiert ist? Stell dir vor, du verbringst Zeit mit Jesus. Du liebst Jesus. Du betest ihn an. Du verbringst Zeit mit Jesus im Gebet oder im Lobpreis. Du nimmst dir viel Zeit für sein Wort, für die Bibel. Das kostet dich echt Zeit, aber es ist es dir wert. Du opferst Zeit für Jesus, vielleicht indem du etwas für Jesus tust. Und dann kommt jemand und liebt Jesus radikal anders, als du es tust. Du lässt dir die Liebe zu Jesus wirklich was kosten. Da kommt jemand und lässt sich den noch viel, viel mehr kosten, die Liebe zu Jesus. Du stehst fassungslos daneben und sagst, was ist das jetzt? Diese Art, Jesus anzubeten, ist nicht biblisch. Anstatt zu bewundern, wie hier jemand Jesus ehrt und seine Liebe zeigt, reagiert man destruktiv und abwertend. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Das ist doch völlig überdreht, was sie hier tut. Wie die anbetet, die tanzt ja sogar noch oder schwenkt Fahnen. Kennt ihr das? So wie die anbeten, das kann man doch nicht machen. Dabei drücken sie ihre Liebe aus. Das macht man doch nicht. So betet man doch nicht an. Jesus sieht das Herz. Jesus sah das Herz dieser empörten Männer und er sah das Herz von Maria. Und er verteidigt sie und sagt, lasst sie. Warum macht er es dieser Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer wieder bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange. Und sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und Jesus deutet jetzt diesen verrückten Liebesbeweis und gibt ihm einen tieferen Sinn. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Die Frauen an Ostermorgen kamen zu spät mit ihren Gefäßen. Vielleicht waren es auch so ähnliche Gefäße. Sie kamen zu spät mit ihrem Öl. Jesus war schon auferstanden. Ich habe überlegt, ob da sein Haar immer noch nach diesem Nardenduft geduftet hat, als Auferstandener. Die Male hat er ja auch noch gehabt. Ist er leiblich auferstanden? Vielleicht hat Jesus am Kreuz auch noch diesen Nardenduft im Haar gehabt. Und vielleicht war sogar dieser Duft des Öls, dieser Liebesbeweis in seiner Nase, als er am Kreuz starb. Wenn er sagt, mit diesem Öl wurde ich für mein Begräbnis gesalbt, dann war das Öl vermutlich noch in den Haaren, als er ins Grab gelegt wurde. Und Jesus wusste, dass die Frauen mit ihrem Öl zu spät kommen würden. So sah er die Tat von Maria als die Salbung für sein Begräbnis. Jesus hat also aus diesem Öl, was Maria gegeben hat, viel mehr gemacht. Er hat etwas viel Größeres und etwas viel Tieferes draus gemacht. Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte. Das war enorm viel. Es war vielleicht auch verrückt. Für die Männer war es pure Verschwendung. Aber für Maria war es verschwenderische Liebe. Sie hat getan, was sie konnte. Und Jesus hat etwas Großes daraus gemacht. Und das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Wenn wir aus Liebe zu Jesus etwas geben, dann kann er sehr Großes daraus machen. 5 Brote, 2 Fische hatten sie, das war alles, was sie hatten, und das gaben sie. Davon wurden Tausende satt. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Und es kommt nicht so sehr auf die Menge drauf an. Die 2 Cent der Witwe, kennt ihr auch mal diese Geschichte, die 2 Cent gibt und Jesus sagt, sie hat alles gegeben. Was wir aus Liebe Jesus geben, daraus kann er etwas Großes und viel Tieferes machen. Die Frau hat gegeben und getan, was sie konnte. Und Jesus hat Großes daraus gemacht. So groß, dass man heute noch davon spricht. Ich hatte gefragt, wozu diese Geschichte? Wozu wollte, dass Jesus diese Geschichte weitererzählt wird? Und ich hatte die Kriterien von Paulus erwähnt. wozu die Geschichten der Bibel aufgeschrieben sind. Um die Wahrheit zu erkennen. In diesem Sinne lehrt uns diese Geschichte, die Wahrheit zu erkennen. Was ist wirklich? Auf was kommt es wirklich an? Worauf kommt es wirklich an? Nämlich Jesus zu lieben und zu ehren. Mehr will er nicht. Das ist die Geschichte von Petrus. Liebst du mich? Jesus will nur, dass wir ihn lieben. Alles andere resultiert dann daraus und regelt sich daraus. Sie überführt von Sünde, auch diese Geschichte. Sie entlarvt die falschen Motive der Männer, vor allem von Judas, diese heuchlerischen Motive. Und sie bringt auf den richtigen Weg. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle teures Öl irgendwo hinkippen sollen, sondern wenn wir geben, was wir haben, kann Jesus etwas Großes draus machen. Das ist das, was Gott gefällt und was er möchte. Ein Leben, wie es Gott gefällt. Jesus hat es jedenfalls gefallen, als Maria Öl für 32.000 Euro über ihn ausgegossen hat. Amen.